Die Engel Gottes, es gibt sie, ist heute das Thema. Und ich lese uns vorweg einige Verse aus 1. Könige 19, und zwar ab Vers 4. Er selbst, damit ist der Prophet Elia gemeint, er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug. Nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wir sehen hier einen ganz deprimierten Diener Gottes. Es ist tatsächlich der Prophet Elia. Und als er dort stand in der Stärke Gottes, um Gottes Ehre auf Erden zu mehren, das war vorher, da hätte sicher niemand gedacht, dass dieser Mann einmal hier unter einem Ginsterbusch läge und darum gebeten hätte, dass Gott seine Seele von ihm nähme, denn er kam nicht mehr weiter. Er kam innerlich nicht mehr weiter. Und hier sehen wir einen Engelsdienst. Gott sandte einen Engel und er ließ den Elia zweimal aufwecken. Einmal hat nicht gereicht. Und er stellte ihm Speise hin und er sollte sie essen. Er aß dann auch, schlief aber wieder ein. Er war noch zu deprimiert. Da weckte ihn der Engel wieder und er sagte, der Weg ist zu weit für dich. Wissen wir, dass unser Weg zur seligen Ewigkeit auch immer zu weit ist, ohne den Beistand des lebendigen Gottes. Und hier half Gott seinem Propheten durch den Engel. Er sagte ihm, der Weg ist zu weit für dich. Iss! Und dann aß er und dann hat er sich nicht wieder hingelegt, sondern ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Das war keine natürliche Speise. Es kann ja gar nicht sein. Bis an den Berg Gottes, den Horeb. Hier sehen wir einen solchen Engeldienst. Gibt es solche Dienste heute auch noch? Ja, die gibt es heute auch noch. Ja, wenn es sie gibt, dann muss es auch Engel geben. Ja, natürlich, sie gibt es auch. Und deshalb wollen wir uns heute mal etwas näher mit den Engeln Gottes beschäftigen. Dieses Thema ist auf der einen Seite vielleicht ein vernachlässigtes Thema, auch von der biblischen Lehre her. Und der moderne Mensch, der glaubt sowieso nicht an Engel. Auch wenn er davon redet, dass jemand einen Schutzengel gehabt hätte, so meint er das vielleicht mehr bildlich oder weil es halt so ein guter Spruch ist. Auf der einen Seite ist dieses Thema also ein vernachlässigtes Thema, auf der anderen Seite aber ist das Thema Engel auch wieder im Kommen. Das müssen wir auch sehen. Und zwar im Besonderen in der Esoterik. Esoterik, das ist ja eine Lehre, eine Geheimlehre, die astrologische Elemente, religiöse Elemente und Okkultes in sich vereinigt. Und da ist von Engeln die Rede. Die glauben wohl an Engel und an Naturgeister glauben sie, an Feen und Nymphen und was weiß ich noch. Aber das ist nicht die biblische Lehre über die Engel, sondern hier kommen wir oder kämen wir, wenn wir darauf eingingen, in die Welt des Okkulten hinein. Und der beste Schutz vor alledem, was uns ins Okkulte führt, ist, dass wir unsere Bibel kennen und dass wir auch jetzt hier in Bezug auf dieses Thema wissen, was die Bibel denn überhaupt zu Engeln sagt. Dass wir diese herrlichen Aussagen der Bibel, aber auch die nüchternen Aussagen der Bibel zu uns reden lassen. Und wenn wir auf diesem Boden der Bibel stehen, dann sind wir sicher. Stehen wir aber nicht darauf, dann fallen wir auf jeden Betrug herein. Und deshalb darf uns dieses Thema auch dienen, auch wenn es in erster Linie wirklich ein Lehrthema ist. Wir werden heute viele Bibelstellen miteinander betrachten, denn wir können es nur von der Bibel her ergründen. Wie oft steht denn nun eigentlich in der Bibel was über Engel? Nur, dass wir wissen, wie wichtig dieses Thema überhaupt ist. Also ich lege jetzt die unrevidierte Elberfelder Übersetzung zugrunde. Da steht im Alten Testament 114 Mal der Begriff Engel oder mit einem S dran, des Engels, je nachdem. Also 114 Mal Engel. Im Neuen Testament 172 Mal. 66 Bibelbücher haben wir. In 34 dieser 66 Büchern ist von Engeln die Rede. Und zwar angefangen beim ersten Mosebuch und es endet bei der Offenbarung. Also die beiden Bücher sind auch schon drin in diesen 34. 17 Bücher im Alten Testament berichten von Engeln und 17 im Neuen Testament. Zudem wird 91 Mal von Cherubim geredet. Da steht ja nun nicht der Begriff Engel, aber es sind auch Engelwesen. 91 Mal. Allermeist im Alten Testament, aber einmal im Hebräerbrief steht dieser Begriff auch im Neuen Testament. Und zweimal ist von Seraphim die Rede, auch besondere Engelwesen, nur im Propheten Jesaja. Wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir auf rund 380 Mal, wo von Engeln konkret in der Bibel die Rede ist. Und Jesus selbst bezeugt uns diese himmlischen Wesen. Also Engel ist kein Nebenthema in der Bibel. Es ist durchaus ein Thema, das uns zeigt, dass Engel unübersehbar zur himmlischen Herrlichkeit gehören. Aber nicht nur dahin, sondern bis hinein in unser Leben, was wir aber im Laufe dieser Predigt oder des Vortrags auch erkennen werden. Was bedeutet denn das Wort Engel? Im Alten Testament steht hier das Wort Malach. Und das ist hebräisch, denn das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben. Im Neuen Testament, das ist ja auf Griechisch geschrieben, steht das Wort Angelos. Und beides bedeutet Bote oder Gesandter. Jetzt müssen wir allerdings auseinanderhalten, dass dieser Begriff hier Bote oder Gesandter, der eben auch für Engel steht, dass damit nicht nur Engel gemeint sind, die in der Herrlichkeit sind, sondern es ist zum einen, sind damit auch Menschen gemeint, schlichtweg Menschen, die Boten sind. Der Begriff bedeutet ja Bote, Gesandter. So heißt es zum Beispiel in 1. Mose 32, und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. Er sandte Boten. Hier steht dieses Wort Malach. Aber wir merken, hier steht nicht Engel. Es ist ja auch richtig, dass hier nicht Engel steht, denn ein Engel war ja nicht gemeint, ein himmlischer Engel, sondern eben ein irdischer Bote. Dieser Begriff steht also auch für irdische Boten. Er steht auch für irdische Boten, die, und das ist jetzt, sagen wir, eine Stufe weiter, die Botschaften Gottes auszurichten haben. Denken wir an Haggai 1, Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn. Hier steht auch dieses Wort im Hebräischen Malach. Oder im Neuen Testament, um da ein Beispiel zu geben, Matthäus 11, Vers 10. Siehe, ich sende meinen Boten, Angelos steht hier, vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Was war denn dieser? Wer war dieser Bote? Johannes der Täufer, also kein Engel. Aber wir merken schon, an diesen Stellen steht auch in der Bibel nicht Engel, sondern es steht Bote. Wir wollen aber sehen, dass der Begriff, der hier im Griechischen und Hebräischen steht, sich sowohl auf Boten, schlicht auf irdische Boten bezieht, aber eben zum Zweiten auf die Engel, die wir jetzt heute betrachten wollen, nämlich auf die Geistwesen. Und darum soll es uns heute gehen. Und dann steht der Begriff Engel da. Das ist ja aus dem Zusammenhang erkennbar. Und wir wollen heute jetzt in drei Hauptpunkten, allerdings mit etlichen Unterpunkten, in drei Hauptpunkten durch dieses Thema gehen. Der erste Hauptpunkt wird sein, wer sind die Engel? Der zweite Hauptpunkt, die Organisation oder die Ordnung der Engel. Und der dritte Hauptpunkt, die Aufgabe oder Aufgaben der Engel. Erstens, wer sind die Engel? Und jetzt müssen wir zunächst einmal unterscheiden. Wir müssen vorab unterscheiden. Es gibt Engel Gottes und es gibt auch satanische Engel. Das müssen wir einmal klar ins Auge fassen. Es wird uns in der Bibel so bezeugt. In Matthäus 25, Vers 41 heißt es, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, gehet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also hier steht ganz klar, auch der Teufel hat Engel. Oder Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel, Michael und seine Engel, das sind die göttlichen Engel, kämpften mit dem Drachen, das ist ja der Teufel, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. An diesen Stellen wird uns klar und eindeutig bezeugt, dass es auch satanische Engel gibt. Und das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Die Engel des Teufels sind letztlich mit Satan gefallene Engel. Und wir müssen ja auch sehen, dass Satan selbst ein gefallener Engel ist. Er ist ja auch ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht ein ebenbürtiger Gegenspieler Gottes. So bezeugt ihn uns die Bibel nicht. Der Jesus hat mal gesagt in Lukas 10, Vers 18, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Haben wir denn weitere Hinweise auf diesen Fall Satans in der Bibel? Nun, ich möchte sagen, es sind vorsichtige Andeutungen. Hesekiel 28 und Jesaja 14, das wären zwei Kapitel in der Bibel, die uns den Fall Satans widerspiegeln könnten. Ich will da jetzt vorab kurz drauf eingehen. In Hesekiel 28, Vers 12 bis 17, scheint sich im Niedergang des Königs von Tyrus, denn von dem ist dort die Rede in diesem Kapitel, scheint sich im Niedergang dieses Königs der gewaltige Fall Satans wiederzuspiegeln. Ich will es uns mal lesen. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Also dieses Engelwesen, wo ich vorhin sagte, es kommt 91 Mal vor in der Bibel. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine, vollkommen warst du in deinem Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis, und jetzt kommt der Bruch, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen, dann merken wir, es sind eigentlich unangemessene Worte für einen Menschen, für einen König von Tyrus. Vollkommen, wer ist schon vollkommen? Und so kann es sein, dass an dieser Stelle, obwohl über diesen König die Rede ist, plötzlich dem Propheten aufleuchtete der noch viel größere und gewaltigere Fall dieses Engelfürsten in der Ewigkeit, dem aber der König von Tyrus nachtat, nur in irdischen Bahnen. Das ist die eine Stelle. Die andere, Jesaja 14, Vers 12 bis 14, scheint sich ebenso in dem Sturz des Königs von Babels das göttliche Urteil über Satan wiederzuspiegeln. Es heißt dort: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Wisst ihr, was Glanzstern bedeutet in der lateinischen Übersetzung? Wisst ihr, was da für ein Wort steht? Da steht dann Luzifer. Luzifer, Lichtbringer. Aber hier heißt er, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Das sind diese Stellen, die uns diesen Fall zeigen könnten, der durchscheint hindurch durch die Person, von denen in erster Linie dort geredet wird, vom König vom Tyrus und König vom Babel. Als Satan fiel, fiel er offensichtlich nicht allein. Denn wir haben ja gehört, dass ihm Engel zur Verfügung standen. Also müssen sie in irgendeiner Weise mit ihm gefallen sein. Und diese gefallenen Engel, in denen wir wahrscheinlich die Dämonen sehen können, von denen uns in der Bibel berichtet wird, und Dämonen wird öfter berichtet. Und diese gefallenen Engel, die Dämonen, die sind jetzt offenbar in zwei Gruppen zu unterteilen. Vielleicht nur, dass wir es einmal wissen. Es gibt gefallene Engel, also Dämonen, die gebunden sind, und es gibt gefallene Engel, Dämonen also, die nicht gebunden sind. Wenn sie alle gebunden wären, könnten sie heute der Menschheit nichts tun. Wo kommt dieser Unterschied her? Die gebundenen Satansengel, die Dämonen, was haben sie sich im Besonderen zu Schulden kommen lassen, dass Gott sie gebunden hat? Es scheint in Judas 6 ein Hinweis zu sein. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat Gott zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Hier sehen wir, sie sind gebunden. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass das auf 1. Mose 6 anspielen kann. Was steht denn in 1. Mose 6? Da heißt es, dass die Söhne Gottes, die Gottessöhne eben, die Engel, dass sie zu den Töchtern der Menschen eingingen und dann Riesen geboren wurden. Das scheint uns ja, wenn man es so hören würde, wie fabelhaft. Aber es ist keine Fabel, es steht in der Bibel. Wissen wir, was sich alles abgespielt hat? Hier wird es uns angedeutet. Diese haben ihren ursprünglichen Zustand verlassen. Und davon ist ja jetzt hier die Rede in Judas 6. Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben. Und das war für Gott so abscheulich, dass er sie jetzt oder damals und seitdem unter der Finsternis verwahrt hat. Sie sind gebunden. Davon steht auch noch in 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Das sind die gebundenen Engel. Und ich sagte schon, wenn alle, also gebundenen Satansengel, und ich sagte schon, wenn alle Engel Satans so gebunden wären, dann könnten sie heute nicht Menschen bestimmen. Aber es gibt auch freie Engel Satans. Und davon lesen wir zum Beispiel in Matthäus 8. Da waren zwei Besessene. Und Jesus, der Fürst des Lebens, kam in dieses Gebiet der Gadarener, und da kamen zwei von den Grabstätten ihnen entgegen. Wir sehen schon, Was sind das für Menschen, die sich in bei Gräbern aufhalten? Was zieht einen Menschen dahin? Oh, und sie hatten solche Kräfte, diese Menschen, dass alle vor ihnen flohen. Sie konnten Ketten zerreißen und Fesseln zerreiben. Woher hatten sie diese Kräfte? Das waren besessene Menschen. Die Bibel berichtet es uns. Es ist jetzt keine Fantasie. Und siehe, sie schrien und sprachen, als sie Jesus sahen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, vor der Zeit uns zu quälen? Wovor hatten sie denn Angst? In Lukas 8 steht davon, Vers 31, da heißt es von dem einen Besessenen, das heißt der Dämon oder die Dämonen, es war ja eine ganze Legion, sprach aus ihm. Er sprach ja gar nicht selbst. Es war die Bitte, dass er sie nicht in den Abgrund fahren ließe. Dann wären sie nämlich auch gebundene Satans Engel gewesen. Aber jetzt, das sehen wir, sie waren ja frei. Sie konnten einen Menschen besetzen. Wenn man sich solchen Mächten öffnet, dann wehe dem Menschen, der davon besetzt ist. Und das gibt es auch heute noch. Aber es gibt auch heute noch den, der davon befreit. Aber hier sehen wir diese ungebundenen Dämonen, die Menschen beherrschen können. Und diese gefallenen Satans Engel, die Dämonen und die unreinen Geister, das ist beides dasselbe. Die haben einen über sich und das ist der Teufel. Beelzebub wird er auch genannt. Und die Pharisäer sagen es so in Matthäus 12, Vers 24. Da heißt es, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ach, und das wollten sie dem Herrn Jesus anhängen. Stellt euch das mal vor. Nein, der Herr stand in der Kraft Gottes da und so trat er der Feindesmacht entgegen. Seht, mit diesen ungebundenen Engeln haben wir es auch zu tun. Es heißt im Epheser Kapitel 6, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Jeder von uns, der glaubt, hat auch einen Glaubenskampf. Ja? Nicht mit Gewehr und mit Bomben, nein, damit nicht. Und auch nicht gegen Menschen, auch nicht gegen deinen bösen Nachbarn. Dagegen haben Christen nicht zu kämpfen. Die sollen gerettet werden. Aber wieder die geistliche Mächte der Bosheit in der Finsternis steht in Epheser 6. Gegen die ist unser Kampf. Und das sind diese freien Satansengel letztlich. Und sie wollen auch uns abbringen vom Wege. Die sehen wir natürlich allermeist nicht. Aber sie sind doch da. Und flüstern den Menschen Dinge ein oder bringen irgendwas durcheinander. Aber nur das, was Gott zulässt, da dürfen wir auch darüber uns im Klaren sein. Denn auch bei Hiob konnte nur geschehen, was Gott zuließ. Nur einmal war der Zaun weiter gespannt und ein anderes Mal enger gespannt, der ihn schützte. Aber er war immer da, er war nie weg. So, das war ein kurzer Abstecher in die Welt der bösen Engel. Aber wir können es ja nicht einfach überschlagen. Und weil es auch solche Engel gibt, deshalb müssen wir vorsichtig sein. Nicht alle übernatürlichen Erscheinungen und auch nicht alle übernatürlichen Engelerscheinungen, die jemand gesehen haben mag, müssen zwingend von Gott sein. Da müssen wir aufpassen. Auch Satan hat seine Engel. Und die können sogar ganz hell aussehen. Das muss ich uns auch sagen, weil es uns die Bibel sagt. Es steht in 2. Korinther 11, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das müssen wir uns auch merken. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Ja, vielleicht auch manches über die Engel kennen. Dass wir nicht hinterher Dinge tun oder dass jemand Dinge tut und meint, er diente Gott damit, und das, was er tut, entspricht überhaupt nicht der Bibel. Es sind manchen Engel erschienen, aber wenn dann hinterher eine Lehre herauskommt, die nicht mehr mit der Bibel übereinstimmt, dann war es kein Engel Gottes, der ihm erschienen ist. Das müssen wir auch sehen. Da macht sich einer berufen auf Offenbarungen und auf Gesichte, die er gehabt hat, wie er will. Wenn es nicht mit der Botschaft der Bibel übereinstimmt, und das ist der Maßstab, dann war es kein Engel Gottes. Wir wollen jetzt aber heute hauptsächlich bei den Engeln Gottes bleiben. Denn das ist doch die positivere Botschaft. Wer sind nun diese Engel? Als erstes müssen wir sehen, sie sind Persönlichkeiten. Denn sie haben Verstand, sie haben Gefühl und sie haben einen Willen. Wer Verstand hat, Gefühl und einen Willen, der ist eine Persönlichkeit. Alles drei wird uns berichtet. So heißt es zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 12, welche euch das Evangelium gepredigt haben, das sind Menschen, Menschen sind damit gemeint, welche euch das Evangelium gepredigt haben durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also, sie begehren, in was hineinzuschauen, was sie bis dahin noch nicht wussten. Das zeigt uns auch, dass sie nicht allwissend sind. Aber wenn einer begehrt, irgendwo hineinzuschauen, um es näher zu ergründen, der hat Verstand. Und Gefühl haben sie auch. Denn es heißt in der Bibel, dass Freude ist vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist ein Gefühl. Freude ist im Himmel darüber. Und sie haben einen Willen. Und dass sie einen Willen haben, sehen wir gerade an den abgefallenen Engeln. Denn sie haben ihren Willen ausgeübt. Wir haben die Stelle ja schon gehört. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Hier sind also Engel, die einst untadelig waren, aber ihren Willen gegen Gottes Willen gestellt haben und auch ausgeübt haben und deshalb dieses Gericht empfingen. Wir sehen also aus diesen drei Dingen, Verstand, Gefühl, Willen, dass Engel Persönlichkeiten sind. Und wo kommen die Engel nun her? Waren sie immer schon da? Wie Gott immer schon da war? Nein, sie waren nicht immer schon da. Wer schuf sie denn? Nun, der lebendige Gott schuf sie allesamt. Auch die gefallenen Engel. Die sind ja später erst gefallen. Als er sie schuf, waren sie gut. Im Psalm 148 heißt es im Vers 2 und dann Vers 5, lobet ihn, alle seine Engel. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Steht noch mehr, was da geschaffen war, aber die Engel fallen da auch mit drunter. Die werden zuerst angesprochen, dass sie loben sollen. Und hier heißt es, denn er gebot und sie waren geschaffen. Gott schuf die Welt, aber er schuf auch die Engel. Und durch wen schuf er beides? Durch Christus. Durch Christus. Kolosser 1, Vers 16. Denn durch ihn, das ist Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien, und jetzt kommen Engelordnungen, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten beziehungsweise Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Aber die Engel waren schon da, als die Erde geschaffen wurde. Sie wurden eher geschaffen. Da stand der Hiob und meinte sich, mit Gott in einen Rechtsstreit einlassen zu können. Und Gott hat ihn ja eine ganze Zeit reden lassen. Er ist ihm ja gar nicht ins Wort gefallen. Und dann, so darf man vielleicht mal sagen, ist der lebendige Gott aufgestanden. Und dann hat er geredet. Und da heißt es in der Bibel, wo warst du? Wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, das sind die Engel, jauchzten? Also als Gott die Erde gründete, waren sie schon da. Das ist ein Akt der vorzeitlichen Ewigkeit, in denen Gott die Engel geschaffen hat. Wann, wissen wir nicht, ist auch nicht wichtig dann. Aber er hat sie geschaffen, das haben wir jetzt gesehen. Und damit hat er auch Satan geschaffen, aber eben nicht als den Widersacher. Damals hieß er noch nicht so. Satan heißt ja Widersacher. Damals war er dann dieser Cherub, vollkommen in seinen Wegen, mitten unter den feurigen Steinen. Also, als Gott die Engel durch Christus schuf, waren sie alle gut. Was danach kam, ist eine andere Sache. Und wir wollen jetzt aber die Engel Gottes betrachten und uns darauf im Weiteren beschränken. Nochmal kurz, wo sind wir jetzt? Wir sind bei Punkt 1, wer sind die Engel? Wir haben bis jetzt betrachtet als Unterpunkt, es gibt göttliche und satanische Engel. Als weiteren Unterpunkt, die Engel sind Persönlichkeiten. Als dritten Unterpunkt, Engel sind erschaffene Wesen. Und jetzt kommt der vierte und letzte Unterpunkt unter dem Punkt 1, das eigentliche Wesen der Engel. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es, sind sie nicht alle dienstbare Geister? Hier wird uns gesagt, was Engel sind. Es sind Geistwesen. Aber dennoch wird uns berichtet, dass diese Geistwesen auch körperlich in Erscheinung treten. Immer wieder wird es uns berichtet. Sie können Gestalt annehmen. Denken wir an die Frauen am Grab. Als Jesus beerdigt wurde, da heißt es in Lukas 24, und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren. Er war ja auferstanden. Siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Oh, hier konnten sie ahnen, dass es Engel waren, denn die Kleider strahlten. Aber nicht immer traten sie so auf. Denken wir an Sodom und Gomorra. Da saß er, Lot, im Tor von Sodom. Da hätte er sich besser nie hingesetzt. Übrigens, am Anfang hatte er ja Zelte, die nur bis Sodom gingen. Zum Schluss wohnte er in Sodom und dann saß er noch als Richter im Tor. Da hätte er nicht hingehört, aber er saß nun da. Da kamen zwei Männer. Das waren Engel, aber die hat nun Lot nicht als Engel erkannt. Und auch ganz Sodom und Gomorra hat sie nicht als Engel erkannt. Aber als sie ihre Macht offenbarten, da hat es vielleicht mancher gemerkt. Wir sehen also, diese Geistwesen können durchaus körperlich in Erscheinung treten. Vielleicht, dass sie in herrlicher Erscheinung kommen, aber auch als ganz normale Menschen, hier auf Erden vielleicht gesehen und nicht erkannt. Es heißt ja nicht umsonst, dass etliche Engel beherbergt haben, ohne dass sie es überhaupt wussten. Ich will uns mal ein Beispiel erzählen. In meiner Heimatstadt, wo ich geboren war, in Wuppertal, da gab es damals, es war im 19. Jahrhundert, da waren die Stadtteile noch getrennt, da gab es Wuppertal noch nicht, da war es eben Elberfeld und Barmen. Und in Sonnborn dort, da hatte ein Prediger des Evangeliums, der hieß Hörnemann, eines Abends eine Versammlung gehalten. Und da musste er durch den Wald gehen, damals war das alles noch bewaldet da, von Sonnborn nach Elberfeld. Musste er durch diesen Wald gehen. Und in diesem Wald hat sich im Gebüsch einer versteckt. Er war ein Feind des Evangeliums und er wollte diesen Hörnemann umbringen, weil er das so hasste, das Evangelium. Er hat es aber nicht getan. Irgendwann schlug ihm das Gewissen und er hat die Sache bekannt. Diesem Hörnemann bekannt, hat er wohl so wenig Geheimnis draus gemacht, dass es aufgeschrieben werden konnte. Er hatte das vorgehabt, aber er hat es nicht gemacht, weil Hörnemann in Begleitung war in diesem Wald. Und Hörnemann konnte sich genau erinnern an die Situation. Er sagte, nein, ich hatte niemand bei mir, ich war allein. Nein, er war nicht allein. Er hat die Person nicht gesehen, die neben ihm ging, aber der, der die Person sehen musste, hat sie gesehen. Wie können wir uns das anders erklären, als dass ein Engelsdienst da war? Manchmal unscheinbarer, als wir es meinen. Oder denken wir an den Missionar, der unter Menschenfressern gearbeitet hat, und manchmal bekam ihm ein Grauen in seinem Zelt. Aber es geschah nichts. Und eines Tages kam einer von den Kriegern, die wohl immer wieder versucht hatten, in dieses Zelt zu kommen, um sie umzubringen, und hat den Missionar gefragt, wo er die starken Wachen her hätte, die um sein Zelt stünden. Da ist ihm aufgegangen, er hat ja keine Wachen gehabt, da ist ihm aufgegangen, dass Gott seine Engel um das Zelt gestellt hat. Er wusste nichts davon, aber die Feinde wussten davon, sie mussten sie sehen. Engelsdienste, ja, es gibt sie auch heute noch. Wir wollen nicht auf alles, was vielleicht manchmal, wer weiß, wie hoch gespielt wird, eingehen. Wir können auch da sicher nicht alles glauben. Aber es gibt Schilderungen, die sind im Grunde hinterher so nüchtern und glaubhaft, dass ich glaube, dass es Engelsdienste waren. Denn die Bibel bezeugt es uns ja, dass es diese Dienste damals gab. Und sie gibt es auch heute noch. Also diese Engel können, obwohl sie Geistwesen sind, körperlich in Erscheinung treten, in welcher Gestalt oder in welcher Herrlichkeit der Gestalt auch immer. Sie sind heilige Wesen, das müssen wir auch bedenken. Markus 8, Vers 36, wenn er, Christus, kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es ist ganz unangebracht, über Engel Witze zu machen. Denn es sind heilige Persönlichkeiten. Das müssen wir auch bedenken. Denn heute wird ja alles in den Schmutz gezogen. Sie sind heilig, bezeugt uns hier die Bibel. Und sie haben große Kraft und Gewalt. Psalm 103, Vers 20, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. So, und jetzt lasst uns mal an Engeldarstellungen erinnern, die wir vielleicht alle kennen. So in so Kirchen oder irgendwo, da fliegen da so kleine Kleinkinder herum mit Flügelchen, die flattern da herum, noch halbnackt. Das sind keine Engel Gottes. Es gibt keine Engellein. Da hat biblische Belehrung gefehlt. Es gibt nur Engel. Und das sind nicht so kleine süße Wesen. Das sind Personen von großer Kraft. Denken wir nur daran, als der König Sanherib, dieser Assyrerkönig, der erfolgsgewohnte König, als er kam, um nun endlich auch Jerusalem einzunehmen, dessen König zu dieser Zeit Hiskia war. Und er hat den lebendigen Gott gespottet. Er hat gesagt, welcher Gott kann dich aus meiner Hand erretten? Seh, die anderen Völker habe ich auch alle eingenommen, ich werde dich auch einnehmen. So groß kann dein Gott nicht sein. Ist Gott nun selbst ins Mittel getreten? Und wisst ihr, was er getan hat? Es war ein Riesenheer. Hat er sicher ein Riesenheer von Engel gesandt, ja? Nein. Wie viel hat er denn gesandt? Einen. Einen Engel. Und da heißt es in der Bibel, 2. Könige 19, Vers 35, und es geschah in selbiger Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Oh, ein furchtbares Gericht war das. Ein Engel mehr nicht. Merken wir, das passt nicht. Diese Engeldarstellungen, die man teilweise kennt, das ist völlig unbiblisch. Es sind gewaltige Boten Gottes. Oder denken wir an Daniel 10, wo es heißt, Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Linnen gekleidet, und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas, und sein Leib war wie ein Chrysolith, und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Erze, und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer Menge. Bekommen wir vielleicht einen kleinen Eindruck, wie gewaltig Engel sind. Große Kraft und Gewalt. Sie sind unsterblich, sind nicht sterblich wie wir. In Lukas 20 heißt es, denn sie können auch nicht mehr sterben. Damit sind die dem Auferstandenen gemeint. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich. Also, das zeigt uns, dass Engel nicht sterben können. Sie sind unsterblich. Nur noch was zur Rangordnung. Wie stehen denn Engel in Bezug auf Christus und in Bezug auf uns? In Bezug auf Christus ist Christus höher als die Engel, nicht? Er ist nicht einer von ihnen. Er schuf sie ja auch. Es heißt in Hebräer 1, Vers 4, indem er, das ist Christus, umso viel besser oder erhabener geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Die Rangordnung ist ganz klar. Dennoch hat sich Christus, als er auf der Erde war, unter die Engel erniedrigt. Denn es heißt auch im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 9, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Ja, Jesus hat sich sogar so erniedrigt auf Erden, dass Engel ihm dienten, um ihm wirklich zu helfen. Denn in Gethsemane, da heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Zu dieser Zeit hat sich also Christus unter die Engel erniedrigt. Aber als er Mensch wurde, aber er ist über den Engel. Ja, und wie ist das Verhältnis von Engel zu uns? Nun, wir stehen unter den Engeln, solange wir hier auf Erden sind, auf jeden Fall. Denn es heißt in 2. Petrus 2, Vers 11, dass Engel an Stärke und Macht größer sind. Ist ja klar. Mit dem, was wir vorhin gehört haben, können wir uns ja wohl nicht vergleichen. Sie sind größer an Stärke und Macht. Und das könnte uns ja jetzt dazu verleiten, vielleicht Engel anzubeten. So, und seht, und hier ist biblische Botschaft wichtig. Engel, obwohl sie größer sind an Stärke und Kraft wie wir, wollen nicht angebetet werden und sollen auch nicht angebetet werden. Und das ist auch wichtig. Wer weiß, was es da heute alles gibt. In Offenbarung 22, Vers 8, seht, da ist Johannes, der Apostel Johannes, der ja nun mit Jesus gewandelt ist. Und selbst er, als er diese gewaltige Engelerscheinung sah, er hat gedacht, er müsse ihn anbeten. Einfach, weil das so gewaltig war. Selbst er hat das gedacht. Und jetzt lasst uns die Stelle hören, die uns klar zeigt, dass Engel nicht angebetet werden sollen. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. So, und das müssen wir uns merken. Wo irgendwo auch immer Engel angebetet werden, sind es nicht Engel Gottes. Oder beziehungsweise, hier war es natürlich ein Engel Gottes, aber dann wäre es nicht richtig. Dann würde klar werden, Engel wollen keine Anbetung. Bete Gott an. Sollte aber jemals, wenn einer meint, einen Engel gesehen zu haben, dass dieser Gefallen an Anbetung hätte, dann kann ich uns sagen, kann es kein Engel Gottes sein. So licht er auch erschienen ist. Denn es steht hier, tue es nicht, bete Gott an. Ja, und wenn derjenige es doch tun will, dann muss er aufpassen, dass er nicht, selbst wenn er sich Christ nennt, um den Kampfpreis gebracht wird. Denn genau das steht in der Bibel, Kolosser 2, Vers 18. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut. Hören wir es? Der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel. Da könnte einer sagen, was willst du denn? Guck mal, wie demütig er ist. Nun, lass ihn doch den Engel anbeten. Nein, Paulus sagt, du kommst um den Kampfpreis drumherum. Dir geht der Kampfpreis verloren, auch wenn du noch so demütig bist. Du tust deinen eigenen Willen in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat. Eitlerweise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches. Ach so, von wegen Demut. Hier steht am Ende aufgeblasen. Manche Demut ist keine Demut. Und hier merken wir, wie listig der Betrug des Teufels ist. Mancher kann so demütig daherkommen, dass es bald alle wissen, wie demütig er ist. Und Gott sagt vielleicht hinten, du bist aufgeblasen von dem Sinne deines Fleisches. Also, Engel sollen nicht angebetet werden. Wenn wir auch zu Erdzeiten unter den Engeln stehen, so gibt es doch eine Stelle, die uns zeigt, dass es in der Herrlichkeit wohl anders ist. Denn es heißt in 1. Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wer einen anderen richtet, steht über ihm. Nun, ich weiß nicht, welche Engel das nun sein mögen. Vielleicht sind es ja auch die gefallenen Engel. Ich weiß es nicht, ich muss es dahingestellt sein lassen. Aber hier zeigt es doch, dass es in der Herrlichkeit anders aussieht in Bezug auf Mensch und Engel als jetzt. Das war der erste Punkt. Und nun kommen wir zum zweiten, die Organisation oder die Ordnung der Engel. Vorab, wie viel gibt's denn? Wie viele Engel gibt's denn? Es heißt in Offenbarung 5, Vers 11, und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Wie viele Engel gibt's denn mindestens? Das kann ich uns sagen. Wie viel es mindestens gibt, kann ich uns sagen. Zehntausende mal Zehntausende muss mindestens 20.000 mal 20.000 sein. Und dann kommt noch dazu Tausende mal Tausende, also mindestens plus 2.000 mal 2.000. So, dann sind wir schon bei 404 Millionen Engeln. Aber wir merken schon, so können wir wohl nicht rechnen. Und deswegen stimmt der Einwand von vorhin, wir wissen es nicht. Aber wir wissen die Mindestzahl. Und wenn wir bedenken, was ein Engel schon kann, wir haben es ja vorhin gehört, und davon 404 Millionen, glauben wir denn, eine Welt könnte sich gegen den lebendigen Gott auflehnen? Glauben wir, dass sie eine Chance hat? Unmöglich. Wenn sie sich auflehnt und nicht eine Katastrophe passiert, dann nur deshalb, weil Gott es zulässt, weil er noch zusieht. Denn er will ja nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und tatsächlich, selbst große Spötter sind es manchmal, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber auflehnen kann sich eine Welt nicht gegen den lebendigen Gott. Das hat schon nicht funktioniert beim Turmbau zu Babel. Und wenn man heute auch höhere Türme baut oder was immer, in den Köpfen höhere Türme gebaut werden, glauben wir nicht, die sind alle ganz klein, die Türme. Wenn Gott einen Engel sendet, ist alles aus. Mindestens 404 Millionen. Aber wie viele Zehntausende sind es denn? Das wissen wir nicht. Ach, es heißt in der Bibel, im Hebräer 11, da ist die Rede von, Hebräer 12, von Myriaden von Engeln. Wir wissen gar nicht, was Myriaden sind. Tatsächlich. Unzählbar. Nun ist Gott aber ein Gott der Ordnung. Wenn es nun so unzählbar viele Engel gibt, Ja, dann hat Gott auch eine Ordnung da hineingelegt. Und wir sehen nicht viel davon in der Bibel, aber etwas, das, was wir sehen, wollen wir betrachten. Es ist die Rede von einem Erzengel. Und ein Erzengel ist ein Oberengel. Und da sehen wir schon eine Ordnung. Also auch in der Engelwelt gibt es höhere und niedrigere Engel. Auf jeden Fall ist von einem Erzengel die Rede. Und dieser heißt nicht etwa Gabriel, sondern Michael. Ist der einzige, der mit diesem Titel genannt wird. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Aber das ist der einzige, der uns genannt wird. Michael, aber der Erzengel, so heißt es in Judas 9. Und dieser Michael ist der Schutzengel Israels. So wird er uns auch berichtet. Steht in Daniel 10, Vers 1 und Daniel 12, Entschuldigung, Vers 1. Da heißt es, und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und in Daniel 10, Vers 21 ist die Rede, Michael, euer Fürst. Das ist also eine der Aufgaben des Erzengels Michaels. Und wir sehen, Gott hat dazu einen Oberengel bestellt. Und dieser Engel stritt übrigens auch mit dem Teufel um den Leib Mose, wird uns wieder auch in Judas 9 berichtet. Dann ist bei der Entrückung auch die Stimme eines Erzengels zu hören. Es heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Also auch dort scheint ein Engel dabei zu sein, wenn seine Stimme zu hören ist. Und Michael ist der Anführer himmlischer Engelscharen. So wird er uns auch gezeigt in Offenbarung 12, Vers 7. Wir haben die Stelle auch schon gehört. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, der auch Engel hatte. Michael und seine Engel, also er war ihr Anführer. Michael ist also der Erzengel. Von weiteren wird uns nicht berichtet. Ob es weitere gibt, kann ich nicht sagen. Aber es wird uns noch ein zweiter Engelname genannt. Aber mehr Engelnamen haben wir auch nicht. Und das ist Gabriel. Er scheint auch ein erhöhter Engel zu sein, wird aber nicht als Erzengel bezeichnet. Seine Aufgabe war es oder ist es oder war es damals auf jeden Fall. Er wandte sich an Daniel und übergab ihm göttliche Botschaft. Er kam zu Zacharias und verkündigte ihm, dass Johannes der Täufer geboren werden würde. Und er kam zu Maria und verkündigte ihr, dass Jesus, der Sohn Gottes, geboren werden würde. Da hat Gott diesen Engel für bestimmt. Dann ist in der Bibel noch weiter die Rede von Engelfürsten. In Daniel 10, Michael, einer der ersten Fürsten. Nun, wenn es einer der ersten Fürsten gibt, dann muss es auch noch weitere Fürsten geben. Und es ist die Rede in Kolosser 1, Vers 16 von Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Und wir sehen, es sind Engelordnungen. Diese Ordnungen werden uns angedeutet. Wie sie nun genau zueinander im Verhältnis stehen, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, Gott hat Ordnung auch in diese unermessliche Zahl der Engel gegeben. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dann noch die zwei besonderen Engelwesen, die Cherubim und die Seraphim. Cherubim, vielleicht auch eine höhere Engelordnung, denn sie sind Wächter der Heiligkeit Gottes. Es steht im Psalm 99, der Herr regiert, es zittern die Völker. Er thront zwischen den Cherubim. Gott ist also von Cherubim umgeben. Cherub ist die Einzahl, Cherubim die Mehrzahl. Und deshalb war wohl auf dem Vorhang vom Heiligen zum Allerheiligsten in der Stiftshütte, waren Cherubim abgebildet. Und was waren es für Engelwesen auf der Bundeslade? Wiederum Cherubim, die Wächter der Heiligkeit Gottes. du schirmender Cherub, hatten wir vorhin gehört, der gefallen war. Er war auch einer dieser Cherubim. Ja, und dann die Seraphim werden nur im Propheten Jesaja genannt. Zweimal. Seraphim bedeutet die Brennenden. Sie dienen am Thron und loben Gott. Lasst mich nur die eine Stelle nennen. Jesaja 6, Vers 2. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Hier werden uns tatsächlich Engelwesen mit Flügeln berichtet. Übrigens auch die Cherubim haben Flügel. Das ist biblisch. Ja, und nun noch bei der Ordnung der Engel ein letzter Engel. Ein großes Geheimnis. Der Engel des Herrn. Oder der Engel Gottes. Was ist das für eine Erscheinung? Der Engel des Herrn, wenn er auftaucht, dann kann Folgendes sein, dass seine Gegenwart gleichbedeutend ist mit der Gegenwart Gottes selbst. Das macht diesen Engel zu einer besonderen Erscheinung. Ich will uns 3 Beispiele geben. Jakob, Mose und Gideon. Bei allen 3 erschien der Engel des Herrn oder der Engel Gottes, nicht ein Engel Gottes. 1. Mose 31, Vers 11. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir: Jakob. Und ich sprach: Hier bin ich. Und dann in Vers 13: Ich bin der Gott von Bethel. Der Engel sprach doch hier: Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt hast, wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Hier spricht der Engel und sagt: Ich bin der Gott von Bethel. Dann heißt es in 2. Mose 3, Vers 2 und dann 4, das ist nun Mose, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Als aber der Herr, und hier steht Jahwe, der Gottesname, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, worauf du stehst, ist heiliges Land. Gott rief aus dem Dornbusch. Plötzlich war der Engel des Herrn, da rief Gott heraus. Und noch das 3. Richter 6, Vers 12, es betrifft Gideon. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und der Herr wandte sich zu ihm. Das ist die eine und dieselbe Person. Der sprach der Engel mit ihm und plötzlich steht der: Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Wenn der Engel des Herrn auftritt, dann kann es sein, plötzlich merken wir, Gott selbst spricht. Er wird mit ihm identifiziert und wird doch wiederum von ihm unterschieden. Das sehen wir zum Beispiel in Sacharja 1, Vers 12. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr der Heerscharen, da spricht der Jahwe an, wie lange willst du dich nicht Jerusalem und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit ihm redete: Gütige Worte, tröstliche Worte. Wie können wir das jetzt eigentlich verstehen? Dass auf der einen Seite der Engel des Herrn auftritt wie Gott und auf der anderen Seite er wieder unterschieden wird. Es ist ein Geheimnis. Auch ich kann es natürlich nicht im Letzten lüften.
Ich gebe aber doch das wieder, was doch oft die Auffassung ist. Wir können das dadurch lösen, indem wir in dem Engel des Herrn eine Erscheinung Jesu Christi sehen vor seiner Offenbarung hier auf Erden, bevor er Mensch wurde. Und wir haben auch eine kleine Begründung dafür. Wir wissen ja, dass Israel begleitet wurde. Und wer begleitete Israel auf der Wüstenreise? Das heißt in 2. Mose 14, und der Engel Gottes, hier ist wieder dieser Name, und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und in 2. Mose 23 ist davon die Rede, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. In der ersten Stelle war von dem Engel Gottes die Rede. So, und jetzt springen wir ins Neue Testament. Da heißt es in 1. Korinther 10, Vers 4, und dass sie alle denselben geistlichen Trank tranken damals in der Wüste, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Und jetzt kommt es. Der Fels aber war der Christus. Deswegen dürfen wir es vielleicht so sehen, denn es sind ja doch schwierige Stellen. Wir denken, hier spricht der Engel und plötzlich spricht Gott und dann wird er unterschieden. Der Engel des Herrn, eine Erscheinung des lebendigen Gottes im Alten Testament, in der sich vielleicht Christus offenbart hat. So, das war der Punkt 2, die Ordnung der Engel oder die Organisation. Und nun kommen wir zum dritten Hauptpunkt, die Aufgabe der Engel. Was haben sie für eine Aufgabe? Sie haben zwei Aufgaben. Erstens, sie dienen Gott. Na klar, das ist klar, sie dienen Gott. Und zweitens, sie dienen dem Menschen. Also, Punkt 3, 1, sie dienen Gott. Von dem besonderen Dienst der Cherubin und Seraphin haben wir schon gehört, Wächter der Heiligkeit Gottes und die am Throne dienen. Aber alle Engel haben Dienst an Gott. Und ich will das jetzt nur noch mehr aufzählen, gerade der Dienst an Gott, noch kurz die Bibelstelle nennen. Sie beten Gott an, Hebräer 1 und Offenbarung 5. Sie erscheinen vor ihm, das sehen wir im Hiob Kapitel 1. Sie dienen ihm ganz allgemein und führen seine Befehle aus, Psalm 103 und Offenbarung 22. Und sie sind Werkzeuge der Gottesgerichte. Und das sehen wir besonders in der Offenbarung Kapitel 7 und auch 8, aber auch an anderer Stelle. Insofern dienen sie Gott. Und sie dienen dem Herrn Jesus Christus. Sie haben ihm gedient, als er hier auf Erden war. Und sie werden ihm noch dienen. Lasst mich das auch noch aufzählen. Gabriel, einer dieser zwei Engel mit Namen, sagte die Geburt Jesu voraus. Die Engel sagten es den Hirten. Dort im Chor, der plötzlich sang. Ein Engel befahl Josef, nach Ägypten zu fliehen, weil nach dem Leben des Kindes getrachtet wurde und sagte ihm auch, dass er wieder zurückgehen solle. Engel dienten in der Versuchung Jesu in der Wüste und wir haben schon gehört, und sie dienten ihm auch in Gethsemane. Ein Engel rollte den Stein vom Grab Jesu. Ein Engel verkündigte die Auferstehung. Bei der Himmelfahrt Christi waren auch Engel dabei. So, und jetzt ist die Erdenzeit zu Ende. Und was jetzt kommt, kommt noch. Der Erzengel ist dabei, wenn Christus kommt mit der Posaune. Wir haben es schon gehört, um die Toten aufzuerwecken. Und bei Jesu Wiederkunft werden Engel auch Jesus begleiten. Also die Engel dienen Gott. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, dem Unterpunkt. Und sie dienen Menschen. Und das ist nun der Punkt, der uns ganz unmittelbar betrifft. Alles andere, was wir gehört haben, zeigt die Größe der Engel und was wir überhaupt darunter zu verstehen haben. Aber jetzt kommt der Bezug der Engel zu uns. Sie dienen den Gläubigen. Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Hier steht es ganz klar, dass Gott seine Engel um unseret Willen aussendet. Vielleicht hast du heute einen Engel neben dir gehabt. Vielleicht in einer besonderen Situation und du hast es nicht gewusst. Aber vielleicht wäre etwas geschehen, was jetzt nicht geschehen ist, wenn der Engel nicht bei dir gewesen wäre. Denn sie sind ausgesandt. Ja, was tun sie denn? Lasst uns mit dem Wichtigsten anfangen. Sie wirken mit, dass Menschen zum Heil finden. Wir sehen das bei dem Kämmerer. Gott hatte gesehen, der braucht jetzt jemand, der ihm das Evangelium verkündigt. Und da hat Gott einen Engel gesandt. Apostelgeschichte 8, 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe gen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Wisst ihr eins? Eigentlich hätte ja jetzt der Philippus sagen können, der war mitten in einer Erweckung. Der war mitten in einer Erweckung. Und jetzt sagt plötzlich der Engel des Herrn zu ihm, geh mal da nach Gaza auf dem Weg, der ist öde. So, was hätte denn Philippus sagen können? Ja, wie? Hier, ich habe doch hier eine große Aufgabe, es sind da viele gläubig geworden. Was soll ich denn da, wo es öde ist? Wir lesen nichts davon, dass Philippus Einwand erhob. Und wisst ihr, er musste hingehen da. Gott hat ihn nicht dahin versetzt. Als er fertig war mit dem Dienst, da hat er ihn versetzt. Da musste er nicht mehr gehen. Aber hin musste er gehen. Und da hätte er sich länger überlegen können. Es ist öde. Was soll ich denn da? Wir hören keinen Widerspruch. Und als er dann da war, plötzlich merkte er, ging er neben einem Wagen. Da hat ihn Gott auch hingeführt. Und dann merkte er, der liest ja den Propheten Jesaja. Das war ein Minister der Königin von Äthiopien. Und dem einen, das Evangelium zu verkündigen. Aber wissen wir, was daraus entstanden sein kann? Es gibt frühe äthiopische Christen. Ob sie durch ihn entstanden sind? Denn der Weg ist öde. Aber was hinterher rauskam, war bestimmt nicht öde. Es ist immer gut, wenn wir auf Gottes Stimme hören. Hier hat er nun wirklich einen Engel gesandt und hat ihn damit teilhaben lassen an der Bekehrung dieses Mannes. Der hat sich nämlich bekehrt und hat sich direkt taufen lassen. So sehen wir es ja auch bei Cornelius. Da kam auch ein Engel. Aber es ist merkwürdig, eigentlich hätte Gott den Engel doch schicken können, sowohl zu dem Kämmerer als auch zu Cornelius. Und hätte sagen können, jetzt verkündige du ihm mal das Evangelium. Hat er aber nicht getan. Wir sehen in der Bibel, auf jeden Fall nach der Auferstehung Christi, nicht mehr, dass Engel das Evangelium verkündigen, außer später wieder nach der Entrückung der Gemeinde. Da gibt es einen Engel, der das ewige Evangelium verkündigt in der Offenbarung. Vorher waren zwar, wenn wir das so sehen wollen, als der Engelchor sang dort zu Bethlehem, ja, da können wir sagen, sie haben auch das Evangelium verkündigt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Da, wo Jesus geboren wurde. Euch ist heute der Heiland geboren. Das war Evangelium. Aber danach lesen wir nicht mehr, dass Engel das Evangelium verkündigen, sondern Philippus musste dahin. Und der Engel sagte, holt mal den Petrus, der wird euch das verkündigen. Lasst uns das auch bedenken. Wenn vielleicht einer sagt, da war ein Engel, der hat mir ein Evangelium verkündigt. Der Apostel Paulus sagt nicht umsonst, dass selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, er drückt das nur in der Möglichkeitsform aus, wenn da was anderes bei rauskommt als das, was wir verkündigt haben, stellt euch vor, was Paulus sagt, er sei verflucht. Lasst uns das auch bedenken. Also, Engel wirken aber, insofern wie wir gerade gehört haben, an der Errettung von Menschen mit. Und wenn sich einer errettet, was tun sie dann? Wir haben es auch schon gehört, sie freuen sich. Lukas 15, Vers 10, also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn ihr heute einen Sünder sitzt, der noch nicht Buße getan hat, und er würde heute Buße tun, der Saal, wenn der sich freuen würde, wird ja vielleicht mancher sagen, Mann, das ist ja auch schon was. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem riesigen Himmelssaal, wo sich die Engel freuen über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Da sehen wir, wie der Himmel Anteil nimmt und es Gott ganz und gar nicht egal ist, was mit dir geschieht, der du dich noch nicht bekehrt hast zu Jesus Christus. Es ist ihm nicht egal und deshalb geht er dir nach. Er möchte auch, dass du gerettet wirst und dann wird über diesen einen Sünder Freude sein im Himmel. Das werden alle wissen im Himmel. Stellt euch das vor. Wenn du dich heute bekehrst, dann weiß die Welt nichts davon. Nur die unmittelbar um dich herum sind. Aber der ganze Himmel weiß davon. So wertvoll bist du in den Augen Gottes. Die Engel freuen sich darüber. Das ist ihre erste Tätigkeit oder ihre wichtigste, will ich sie nennen. Das ist das Wichtigste, wie Menschen gerettet werden. Engel bewahren aber auch in Gefahr. Psalm 91, Vers 11. Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen. Gott befiehlt, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Nur wir werden es meist nicht sehen. Und doch, wie oft hat ein Engel die Hand dazwischen? Aber es kann sein, dass es manchmal auch gesehen wird. Ich will uns noch mal ein Beispiel geben. So im Zweiten Weltkrieg, da war eine Truppe Soldaten auf dem Rückzug. Sie waren schon wieder auf der Flucht in Russland. Die wahnwitzige Idee hatte nicht funktioniert. Und während sie auf dem Rückweg waren, haben sie sich verirrt, förmlich auf eine Insel, und drumherum war Sumpf und sie kamen nicht raus. In der Truppe war ein Frommer und er hatte auch was zu leiden darunter. Er hieß nur der Fromme. Und dann sagte der Hauptmann zu diesem, als sie doch nun auf der Insel waren, ja, jetzt kannst du ruhig beten, hilft sowieso nichts mehr. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist ein Stück weggegangen, niedergekniet an einem Strauch und hat gebetet. Plötzlich stand ein feldgrauer Soldat vor ihm. Den kannte er nicht. Die kannten sich ja alle da, so viel waren es ja nicht. Er sagte, ich weiß den Weg hier raus, folgt mir. Ist er zurück zur Truppe gegangen, hat gesagt, hier ist ein Soldat, der weiß den Weg hier raus. Hat keiner mehr gelacht. Dann ist er vorausgegangen und hat sich tatsächlich aus dem Sumpf geführt. Und als sie draußen waren, wollte der Hauptmann sich bei dem Soldat bedanken. Da war er nicht mehr da. Er war nicht mehr da. Ja, was machen wir damit? Können wir hier drin nicht einen solchen Engeldienst sehen? Kann sich doch niemand in Luft auflösen. Außer diese Engel, die Gestalt annehmen und plötzlich wieder nicht. Die Engel bewahren in Gefahr. Seht, und da war ein Frommer unter der Truppe und deswegen blieben alle bewahrt. Dem Paulus wurde gesagt, ich habe sie dir alle geschenkt, die mit auf dem Schiff waren. Die haben doch alle nicht an Gott geglaubt. Aber Paulus hat an ihn geglaubt. Da hat Gott ihm alle geschenkt. Der hat doch auch für die gebetet. So wichtig kann die Gegenwart eines Gläubigen sein. Mitten in der Not. Ja, mein Schwiegeropa Paul Mink, von dem wurde auch berichtet, als die Bomben fielen. Vorher haben sie nicht vielleicht viel von ihm gehalten, aber da haben sie sich gesagt, ich stelle mich in deine Nähe, denn da bin ich sicher. Ja, wie kamen sie denn da drauf? Ja, da merkt man, dass der Mensch plötzlich in der Not doch anders denkt. Die Engel Gottes bewahren seine Kinder. Ich weiß noch, wo ich noch nicht mal 6 Jahre alt war, da bin ich mit einem Roller gefahren, zu einem Tretroller. Konnte man aber auch schnell mitfahren, da war kein Vollgummiroller, sondern da war Luft drin. Und plötzlich lief ein Hund hinter mir her, war ja noch klein, so ein Boxer. Da habe ich echt Angst gekriegt. Ich habe nur Gas gegeben und voll auf die Hauptstraße zu. Und dann hat es nur noch gekracht. Und dann lag ich unter dem Auto. Man hat ja nur noch ganz dunkle Erinnerungen daran. Was muss der einen Schreck gekriegt haben? Wir sind da zum Arzt gefahren, aber ich hatte nur einen Bluterguss und was Schürfung an der Hand. Ich weiß nicht, ob damals nicht auch die Rede davon war, dass Gott einen Engel zur Bewahrung geschickt hat. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mir auch da gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Aber wie viele könnten hier vielleicht davon berichten, dass etwas geschehen ist, was hätte ganz und gar anders ausgehen können. Und es ist so gut gegangen. Wie oft hat vielleicht ein Engel die Hand dazwischen gehabt, auch wenn wir ihn nicht gesehen haben. Und gerade die Kinder, und das möchte ich hier nochmal sagen, sind ja auch Kinder unter uns. Seid ihr euch dessen bewusst, dass Gott ganz besondere Schutzengel für sie hat? Es heißt nämlich in Matthäus 18, Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Mir scheint bald, als ob das ganz besondere Engel wären, da sie ja alle Zeit das Angesicht des Vaters schauen. Ja, dürfen sich auch die Kinder mal Gedanken drum machen, dass Gott ihnen Engel zur Seite stellt. Ach, wie liest man manchmal ein Baby aus dem, ich weiß nicht wie vielten Stockwerk eines Hochhauses heruntergefallen, nichts passiert. Natürlich gibt es auch andere Fälle, es ist klar. Aber dennoch, sie tragen dich auf den Händen. Ja, die Kleinen haben oft einen besonderen Schutzengel. Auch wenn auch da natürlich welche sterben, Gottes Weg ist ja unergründlich. Und doch, hier steht es, sie schauen alle Zeit das Angesicht des Vaters. Das ist der Dienst der Engel zu bewahren. Aber sie helfen auch aufgrund von Gebet. Denken wir daran, da war der Petrus im Gefängnis. Die Gemeinde hat gebetet. Die Gemeinde hat eigentlich nicht erwartet, dass er rauskommt auf diese Weise. Und Petrus eigentlich auch nicht so. Plötzlich stand mitten im Kerker ein Engel. Da war Licht im Kerker. Stand. Da war Licht. Er schlief zwischen zwei Wachen. Da sagt er, steh auf. Kleide dich an, die Ketten fielen ab, die Türen gingen auf. An zwei Wachen vorbei, die haben nichts gesehen. Die waren wie blind. Das Tor ging auf. Und Petrus dachte, ich träume. Und plötzlich war der Engel weg. Und er wusste, ich träume nicht. Und dann kam er zu denen, die gebetet haben. Und die haben auch gedacht, ich träume. Auch dazu sind Engel da, zu helfen, aufgrund Gebet. Oh, wie singt der Dichter, dass das Gebet auch mitwirkt. Schritt für Schritt wirkt es mit, wie zum Sieg der Freunde, so zum End der Feinde. Ja, und da bedient sich Gott auch seiner Engel. Und wissen wir auch, dass die Engel uns beobachten. Das ist auch ihr Dienst. 1. Korinther 4, Vers 9, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Sie beobachten uns. Geben wir ein gutes Schauspiel ab. Ich meine keine Komödie, ja, aber hier steht ja Schauspiel. Geben wir ein gutes Schauspiel ab, kann ihr Auge mit Wohlwollen auf uns ruhen. Und noch zwei Dinge. Sie sorgen für die irdischen Bedürfnisse in besonderen Notlagen. Die Stelle haben wir ganz am Anfang gehört, als der Elia da war und er wusste nicht mehr weiter. Er war psychisch fertig. Ja, das dürfen wir wohl so sagen. Er war psychisch fertig. Er sagt, Herr, nimm meine Seele von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Übrigens eine selige Erkenntnis, ja nicht. Hat Gott ja auch zugelassen. Ich weiß ja nicht, ob er vorher vielleicht gedacht hat, er wäre doch besser als die Väter. Ich weiß es nicht. Aber hier sagt er, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Aber Gott sah das anders. Vielleicht schon, dass er nicht besser war als seine Väter, aber er hatte mit ihm was vor. Er sagt, steh auf und iss. Und da dienten ihm Engel. Und das Letzte, sie ermutigen in Zeiten der Gefahr. Denken wir an Paulus, mitten im Sturm, auf dem Schiff. Den Leuten war wahrscheinlich allen schlecht gewesen. Die haben gedacht, wir gehen unter, hier kommen wir nie mehr raus. Und Paulus muss wohl auch Furcht gehabt haben. Irgendwie muss ihn die Furcht beschlichen haben. Wir können das daraus schließen. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin, sagt er, und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Fürchte dich nicht, Paulus. Hätte er ihm ja nicht sagen brauchen, wenn da gar keine Furcht gewesen wäre. Fürchte dich nicht, Paulus, darfst auch deinen Namen einsetzen. Fürchte dich nicht. Ja, sie sprechen Mut zu. Hier sehen wir es ganz konkret, ermutigen in Zeiten der Gefahr. Und lasst mich mit einem letzten Beispiel enden, zu diesem Punkt. Da war eine Tochter, die darüber berichtet hat, über ihren Vater. Er lag im Sterben und er hatte manche Schmerzen zu leiden. Ja, man kann sich manchmal fragen, warum das? Und wir können nicht alles ergründen. Gott aber weiß es. Und dieser Vater bezeugte dann eines Nachts, er hat wirklich gesagt, diese Nacht war Satan an meinem Bett. So angefochten hat er sich auf jeden Fall gefühlt. Ich konnte nur noch singen, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Kennen wir das Lied? Und wenn dein Blut nicht für mich Sünder rete, wo sollt ich ärmster unter den Elenden mich nur hinwenden? Was anderes konnte er nicht mehr sagen. Aber dann einige Nächte später, das hat er auch berichtet, als die Schmerzen in der Nacht so groß wurden, dass er fast nicht mehr konnte, da sagte er, da ging die Tür auf und da traten zwei lichte Gestalten ein. Die kamen zu meinem Bett und haben mir freundlich zugenickt. Und nach einer Zeit verschwanden sie wieder. Und dieser Mann starb nicht am nächsten Tage, aber er starb einige Wochen später. Und er musste noch durch manche Not hindurch. Aber das konnte die Tochter bezeugen. Er hatte eine solche Kraft und eine solche Ruhe in seinem Inneren bis zu seiner Todesstunde. Und für sie war es doch dies, dass Gott die Engel aussendet, um auch seinen Kindern zu dienen. Und in so extremen Situationen, wie eben dieser Mann war, er manchmal auch extrem gütig ist in dem, was er Menschen sehen lässt. Ja, die Engel ermutigen in Gefahr. Das steht auch in der Bibel. Und so wird es auch heute noch sein, obwohl die wenigsten vielleicht von manchen solchen Erlebnissen etwas wissen. Und deshalb lasst auch uns den Weg zur Ewigkeit doch unter Gottes Obhut gehen und in seinen Schutz uns stellen. Und wenn wir da stehen, müssen wir nicht Furcht und Grauen haben. Kennen wir das Lied? Ich will uns die letzte eine Strophe noch zitieren und damit schließen. Dieses alte Lied. Weißt du nichts von Furcht und Grauen, wenn du pilgerst so allein? Nein, denn treue Engelscharen müssen meine Wächter sein. Jesus selbst steht mir zur Seite. Er wird meine Schritte leiten. Er wird meine Schritte leiten. Auf dem Weg ins Vaterland. Lasst auch uns diese Glaubensstellung einnehmen. Amen. Dann wollen wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du auch uns deine Engel gesandt hast, um uns zu bewahren auf allen Wegen. Ja, um uns zu helfen. Und wenn wir sie auch nicht sehen, so hast du sie doch gesendet und sendest sie. Ja, Herr, du sendest sie auch für die Kinder. Bewahre auch alle Kinder, die jetzt hier sind. Lass auch ihnen bewusst werden, dass du sie lieb hast und dass du auch Engel um ihretwillen schickst. Denn wer weiß, was aus ihnen noch werden soll vor dir. Segne uns jetzt alle, auch wenn wir auseinandergehen, und lass dein Angesicht mit uns sein.